Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Es ist ja fast schon ein bisschen ungewohntes Gefühl, aber bereits zum zweiten Mal nacheinander haben Philipp Meisel und ich die Gelegenheit, ein bisschen ausgeruhter über den VfB sportlich und vereinspolitisch zu reden. Das werden wir in dieser Woche, Folge 157 des Pod Cannstatt, vollumfänglich auskosten. Grüß dich, Philipp.
Grüß dich, Christian. Grüß dich, Jonas Bischofberger, der hier mit uns in der Runde sitzt, unser Taktikexperte. Und Grüße gehen natürlich auch raus an euch da draußen.
Genau, wir haben uns Jonas Bischofberger, den ihr kennt aus unserer wöchentlichen Taktikanalyse, reingeholt in die Runde, weil wir gedacht haben, Mensch, okay, die Saison ist noch nicht ganz durch, aber man kann doch schon einiges ablesen nach 31 von 34 Spielen. Und deswegen freuen wir uns, dich hier als kompetenten Gesprächspartner zu haben. Jonas, Mensch, wie geht's dir?
Ja, mir geht's super. Also ich freue mich, dass ich quasi das zweite Mal da sein darf. Und euch ein bisschen über den VfB zu reden.
Ich bin ja besonders froh, dass wir es nach langer Zeit mal wieder tatsächlich wahrgemacht haben, was wir immer sagen, wenn ein Gast zum ersten Mal da ist. Und wir freuen uns, wenn du mal wieder dabei bist, ja. Und das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal in dieser Saison der Fall. Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse war da. Und jetzt wüsstest du. Aber Jonas, bevor wir einsteigen, hol doch nochmal, gibt ja vielleicht immer noch Leute, die dich nicht so genau kennen, hol doch die noch mal ab. Wer bist du, was machst du und von wo bist du zugeschaltet?
Ich bin zugeschaltet aus dem sehr schönen Wien und ja, bin eben VfB-Fan natürlich und beschäftige mich eben sehr viel mit Spielanalyse im weiteren Sinne, auch ein bisschen mit Datenanalyse, als Doktorand hier in der Uni unter anderem. Und ja, dadurch beschäftige ich mich halt mit diesem Thema sehr viel und auch sehr viel mit dem VfB. Und deswegen, ja, gibt's halt auch, schreibe ich dann eben auch den Blog, den vfbtaktisch.de und mache für euch eben die Taktiktafel-Rubrik.
Jetzt gibt's bestimmt viele, die das gehört haben gerade und sagen, was zur Hölle muss ich tun, dass ich auch als Doktorand VfB-Spiele gucken darf und darüber dann oder damit dann arbeiten. Wie war dein Weg? Wie kommst du dahin oder wie kamst du dahin in die Position, in der du jetzt bist sozusagen? Wie hat sich das ergeben?
Ja, also das das Analysieren der VfB-Spiele ist das ist schon eine Voraussetzung dafür gewesen, glaube ich, und hat sehr geholfen. Aber mein Hintergrund ist halt eigentlich eher, dass ich halt Informatiker bin und dann eben in diesem Bereich Sportinformatik dann eben arbeiten kann. Es ist auch nicht so das Gebiet, wo es wahnsinnig viele Stellen gibt, wo man das findet. Aber habe ich dann eben auch ein bisschen Glück gehabt und eben dann noch diesen Hintergrund mit den Taktikanalysen, dass ich da die Möglichkeit hatte, das zu machen.
Die richtige Nische genutzt, wenn man so möchte.
Ja. So ist es.
Finde ich so gut. Wie bei uns beiden, Chris. Ne? Uns hat auch eigentlich keiner gefragt, wie ist denn das mit dem Thema Podcast? Wir haben es irgendwann mal gemacht und plötzlich hockt man jetzt immer noch da. Ne?
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit dir da sitzen würde und in aller Öffentlichkeit über lettische Euroleague-Vertreter sprechen würde, aber so ist es. Jonas, jetzt können wir in der Folge, und das würden wir jetzt gleich auch mal nutzen, so in unserem ersten großen Themenblock tatsächlich versuchen, so ein taktisches Roundup zu liefern, mit Blick auf die abgelaufene Saison. Du begleitest uns ja in vielen Folgen schon, hast auch den VfB in der zweiten Liga schon beobachtet, da jeden Gegner für uns auseinandergenommen, in der Bundesliga auch. Ich habe es auch schon, Philipp, ein paar Mal in Folgen ohne dich gesagt. Ich finde das immer wieder bemerkenswert, auch wie oft du da noch richtig liegst und wirklich man über die 90 Minuten sieht, was das Spiel einfach hergibt und dass es oft eben mit dem sich deckt, was du angekündigt hast. Jetzt mal einfach die Frage so an dich gestellt. Hättest du vor Beginn der Bundesliga-Saison gedacht, dass die Saison so läuft für den VfB? Bist du positiv überrascht? Gibt es Punkte, wo du sagst, das hätte ich anders erwartet? Oder bist du da auch so, dass du sagst, ja, also wenn ihr mich gefragt hättet, hätte ich schon auch gesagt, 39 Punkte nach 31 Spielen hat der VfB. Wie würdest du das zusammenfassen bisher?
Also mich hat es überrascht, weil ich nicht finde, also erstens finde ich nicht, dass es sich angedeutet hat, basierend auf dem, was der VfB halt in der zweiten Liga gespielt hat. Also das war schon auch ähnlich in so taktischen Grundzügen, aber halt schon ein bisschen mehr auch, ein bisschen rationaler, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ja, bisschen mehr einfach, bisschen mehr taktieren und nicht so viel angreifen, nicht so viel Risiko. Und dann war es ja so, dass man dann in der zweiten Liga in der Schlussphase dann diese Kantersiege hatte gegen Sandhausen und Nürnberg. Und also was dann so ein bisschen passiert ist, ist, dass das dann eben quasi das Vorbild für die Bundesliga wurde. Und dass man wirklich mutigen Fußball spielt, offensiven Fußball spielt und auch so ein bisschen defensive Risiken in Kauf nimmt. Und das hat mich schon überrascht, dass das so gut funktioniert, weil war eben nicht abzusehen, erstens, dass man es macht und zweitens, dass es dann eben auch aufgeht. Aber ich finde, der VfB hat da einen ganz guten Weg gefunden, dass man auch nicht blind in die Offensive läuft, sondern halt auch trotzdem immer noch ein bisschen auf die Absicherung guckt und das auch in so dieses ganze Spiel auch in guten taktischen Bahnen verläuft und das ist insgesamt dann einfach ein gutes, eine gute Balance gewesen, die der VfB da gefunden hat und die dann auch, glaube ich, auch mitverantwortlich für den Erfolg war.
Was mich überrascht, wenn ich so auf die Saison zurückblicke, und das ging mit dem ersten Spiel los gegen Freiburg 2-3, dann 4-1 in Mainz. Also ich finde, und damit hätte ich nicht gerechnet, dass wahnsinnig viele Tore gefallen sind in VfB-Spielen. Ich habe eher damit gerechnet vor der Saison, dass das wird doch oft Gurkenspiele geben, bestimmt das eine oder andere 0-0, 1-0. Aber beim VfB fallen richtig viele Tore, vorne aber auch hinten. Ne?
Genau, also das ist wirklich einfach offensiver Fußball, den die spielen. Also da gibt's da kann man verschiedene Elemente rausgreifen, einfach wo man einfach sieht, dass diese Mannschaft ja einfach Tore schießen will und vielleicht auch ein bisschen dann im Zweifel die defensive Stabilität auch mal ein bisschen hinten anstellt. Also das halt das geht vielleicht schon ein bisschen ins Detail, aber wenn man sich anguckt, dass ein Spieler wie Mangituka halt als Flügelverteidiger spielt, anstatt dass man da einen gelernten Außenverteidiger hinstellt, was halt auch viele Mannschaften machen, dann merkt man ja schon, dass einfach diese Besetzung der Position schon sehr offensiv ist. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Mannschaft anläuft, gerade auch zu Saisonbeginn, wie hoch sie angelaufen sind, das ist einfach ein Stil, der darauf ausgelegt ist, nach vorne zu spielen und einfach Tore zu machen.
Jetzt hat der VfB zum Saisonbeginn ja schon so ein, ich will nicht sagen Hurra-Stil gespielt, aber eben schon einen sehr auf Pressing-Momente ausgelegten, auf Umschaltmomenten ausgelegten Stil gepflegt. In den letzten Wochen, Monaten hat er, so mein Dafürhalten, schon wieder eine Metamorphose durchlaufen, nämlich indem er variantenreicher agiert. Also nicht nur diesen einen Stil einfach, dieses eine Werkzeug hat, sondern eben auch gucken muss, wie er mit gestiegenen Ballbesitzanteilen umgeht und da dann auch daraus was entwickelt. Ist diese Metamorphose, also ist das erstmal, täusche ich meinen Eindruck, ist das richtig, ist das falsch? Oder und die zweite Frage, ist diese Metamorphose auch tatsächlich von außen beeinflusst gewesen, weil eben beispielsweise Mannschaften sich völlig anders auf den VfB ausgerichtet eingestellt haben, als es davor der Fall war, Jonas?
Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass sich die Spielweise schon deutlich verändert hat vom VfB über die Saison hinweg. Also am Anfang fand ich die Angriffe auch einfach sehr rasant und sehr schnell durchgezogen. Und wenn man sich anschaut, wie halt viele der Tore jetzt gefallen sind, auch in der Rückrunde, gerade am Anfang der Rückrunde, dann sind das halt zum Beispiel diese Flanken von Sosa zum Beispiel. Und das ist ja gerade kein rasanter, schneller Angriff durch die Mitte, sondern da wird dann halt oder wurde dann auch immer öfter einfach ein bisschen durchs Zentrum gespielt, eher Ball gehalten, Angriff ein bisschen abgebremst, Ball raus auf Sosa und dann kam halt erst die Flanke. Also das, ich glaube, dass es beim VfB auch immer so ein bisschen dass sich das System ein bisschen an die Spieler anpasst, dass es halt immer unterschiedliche Spieler gibt, die das Spiel prägen und wenn dann halt jemand wie Sosa in so einer Form ist oder jemand wie Kalajdzic in so einer Form ist, dass sie wirklich am Fließband einfach dasselbe Tor schießen, mehr oder weniger, dann ändert das auch einfach das Gesicht und die Spielweise von dieser Mannschaft und das sieht man, glaube ich, immer wieder, dass einfach die Spieler dieses Spiel sehr prägen und dass es dadurch auch sich immer ein bisschen verändert.
Verstehe ich dich richtig, dass das vom Trainer oder vom Trainerteam initiiert wird dann. Wenn die eben sehen, pass mal auf, die zwei klicken gerade gut oder da ist gerade eine Form hoch, dass dann situativ angepasst wird auf diesen Umstand.
Ich glaube, dass das teils ist. Dass einerseits vielleicht auch die Spieler merken, das ist gerade das, was funktioniert, dass sie dann intuitiv vielleicht eher einen Ball auf Sosa rausspielen, anstatt jetzt den Schnittstellenball zu versuchen, weil sie wissen, okay, der ist gerade gut drauf. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass es immer auch so ein bisschen taktische Maßnahmen gibt, mit denen halt diese Sachen, die funktionieren, auch unterstützt werden dann. Und da glaube ich schon auch, dass da der Trainer eine Rolle spielt. Also dass man halt zum Beispiel die rechte Seite eher ein bisschen überlädt, dass da mehr Spieler spielen und dass dann Sosa die andere Seite besetzt und da die Verlagerung kriegt, das ist ja auch einfach ein taktisches Mittel, womit das dann verstärkt und unterstützt wird.
Ich finde übrigens, das ist auch etwas, dass man, wenn man zwischen den Zeilen hört, raushört, wenn beispielsweise Pellegrino Matarazzo die Pressekonferenzen vor dem Spiel gibt. Ja. Er wird, wenn er denn gefragt wird, ich finde, er wird noch zu selten gefragt, auch nach der taktischen Ausrichtung des Gegners, dann liefert er oft wirklich sehr dezidierte und sehr detaillierte Aussagen und da merkt man, da ist einer, der beschäftigt sich sehr damit, wie agiert der Gegner, worauf stellen wir uns ein und dementsprechend dann natürlich auch seine Mannschaft anpasst, auch die Startaufstellung. Es gibt manche Trainer, die machen das mehr, manche weniger. Ich habe den Eindruck, Jonas, korrigiere mich, dass das Pellegrino Matarazzo wirklich einer ist, der sich ganz genau anschaut, wo die Stärken und Schwächen des Gegners sind und darauf dann auch die Startelf dann so ein bisschen anpasst.
Genau, das würde ich auch so sehen. Mit der kleinen Einschränkung, oder was heißt Einschränkung? Also es ist halt, ich finde, es ist beim VfB oder beim Matarazzo nicht immer so einfach zu sehen, was er genau umstellt. Also wenn ich da drauf schaue, sieht es oft relativ ähnlich aus und das sind sehr oft einfach Details, die sich unterscheiden, die dann aber halt schon auch eine große Wirkung haben können. Also ich glaube, dass es da schon auch darum geht, so eine gewisse Eingespieltheit beizubehalten und dass man quasi an dem Fundament, das man hat, versucht, eher eben an diesen Details zu schrauben, damit eben die Mannschaft intakt bleibt. Und dass es nicht so ist, dass jetzt wie andere Trainer, wie Nagelsmann zum Beispiel das macht oder wie auch, es gab ja auch die Zeit unter Markus Weinzierl beim VfB, wo teilweise alle paar Wochen einfach komplettes System umgestellt wurde. Das sind halt Sachen, die passieren da nicht.
Ja, aber das Weinzierl ist ein gutes Stichwort, kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
Ist ein sehr gutes Stichwort, wollte ich gerade schon sagen.
Ja, ich musste gerade schon grinsen. Aber du siehst halt auch, also dieses detailfixierte, aber auch auf, sag ich mal, Änderungen schnell reagierende siehst du mittlerweile auch, das seht sogar ihr, die ihr uns jetzt hört, vorm Fernsehbild, wenn ihr ganz genau hinschaut. Wir hören das im Stadion, wenn wir drin sind, weil die Kommandos sind natürlich hörbar, dadurch, dass die Zuschauer fehlen. Die Umstellungen oft, die Ansagen dafür. Aber wer die letzten VfB-Spiele aufmerksam geschaut hat, der hat gesehen, dass Micha Kammermeier, der Co-Trainer, der neben Matarazzo sitzt, mittlerweile einen Ständer vor sich hat. Da sind 2-3 Tablets angeklinkt. Und da laufen da läuft das Fernsehbild drauf mit den Slow-Mos, damit sie also genau sehen, ob sie jetzt mal laut beim Schiri protestieren oder nicht. Und da läuft beispielsweise der Scouting-Feed. Scouting-Feed ist ein, sag ich mal, so ein Eagle-Eye. Also das ist eine Adleransicht von oben, eine Draufsicht vom Stadiondach, wo du halt ganz genau siehst, wie arrangieren sich beispielsweise Ketten. Wie stehen die, wie arbeiten die miteinander, zueinander? Und da kann man natürlich dann schon rauslesen, okay, das bietet uns der Gegner gerade an, also lass uns drauf reagieren. Oder andersrum, das hat der Gegner jetzt geändert, da müssen wir jetzt irgendwie schauen, wie wir damit umgehen. Also das ist schon was, was du so noch nicht oft in der Bundesliga siehst, beim VfB noch nie gesehen hast. Aber jetzt in den letzten Wochen war das immer deutlicher zu beobachten. Und ich finde es schon hochinteressant, weil es ja auch ein Stück weit für, sag ich mal, die Philosophie steht, mit der ein Trainer seine Arbeit ausführt. Er könnte ja auch einfach sagen, wir machen halt unser Ding und entweder wir kommen damit durch oder eben nicht. Ja, Matarazzo ist offensichtlich jemand mit seinem Team, der eher ganz genau auf Facetten schaut, um daraus dann Vorteile im Idealfall für sich und seine Mannschaft generieren zu können.
Jonas, ich finde den Punkt, den Philipp gerade angesprochen hat, ganz interessant, auch mit diesem In-Game-Coaching, dem viel Zitierten. Nimmst du während der VfB-Spiele auch wahr, dass sich da was tut, zum Positiven, manchmal auch nicht ganz zum Positiven, zum Beispiel nach der Pause, dass irgendwie in der zweiten Halbzeit was anders aussieht als in der ersten? Also nimmst du dieses In-Game-Coaching wahr aus deiner Warte?
Ja, so ein bisschen schon. Also man, es gibt ja schon dann auch so ein paar Momente, wo dann auch im Spiel einfach die Formation mal gewechselt wird. Das kommt vor, nicht so oft, aber kommt auch vor. Aber ich glaube, dass sich auch das sehr einfach in den Details abspielt, wie sich jetzt ein Spieler bewegt oder wer jetzt wen anläuft oder so, dass man da eher an Details versucht, ein bisschen zu optimieren.
Ich hätte eine Frage, die so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig ist. Das wollte ich Jonas Bischofberger schon immer mal fragen. Gibt es einen Spieler, einen VfB-Spieler, den du besonders gerne beobachtest, unter die Lupe nimmst? Ist das so ein Wataru Endo oder ist das jemand ganz anderes, wo du sagst, boah, also dem Spieler gucke ich A, gerne beim Kicken zu und B, finde ich wahnsinnig interessant, wie er auch taktisch so ein Spiel liest?
Oh, das ist, also gibt es natürlich schon. Gibt auch mehrere davon.
Sehr gut, alle raus damit mit den Namen.
Ja, Wataru Endo ist es halt schon zum Beispiel auch ein Spieler, der auch einfach spektakulär ist, einfach. Also ich finde die Aktionen, die er macht, die sind auch einfach für, da muss man jetzt kein Taktikexperte sein, wenn man da drauf guckt, um zu sehen, dass das super Aktionen sind. Also macht auch mir Spaß. Aber es gibt dann so ein paar Spieler, die so ein bisschen subtile Sachen machen, die einfach gut sind. Also Sascha Kalajdzic zum Beispiel, der nicht nur 2 Meter groß ist, sondern halt auch ein richtig gutes Bewegungsspiel hat. Der gut in die Lücken läuft, der super Weiterleitungen spielt und solche Sachen. Der absolute Hipster-Tipp wäre vielleicht Marcin Kaminski, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, der aber halt auch in den Details einfach ein super Aufbauspiel hat, der seine Pässe richtig gut gewichten kann und ich glaube, seine Pässe anzunehmen ist für die Kollegen immer sehr angenehm und es ist dann auch so ein Spieler, dem ich sehr gerne zuschaue.
Letztes Beispiel übrigens, der Pass auf Kalajdzic, bevor er tropfen lässt auf Förster, als der sein Tor macht dann. Ne? Das war genau so ein Ball, wo selbst die Spieler dann nachher drüber gesprochen haben. Die Pille kommt von Marcin, einfach perfekt temperiert, richtige Flugbahn, richtiger Winkel, richtige Schärfe, musste eigentlich gar nicht mehr großartig was machen. Ja, das ist schon tatsächlich interessant, vor allem, wie du sagst, Jonas, weil es ein Spieler ist, der eher unterm Radar spielt und auch kaum Einsätze hatte. Ne? Man hat ja wenig Gelegenheiten auch bisher gehabt, das zu sehen, was ihn auszeichnet. Ja? Gilt beispielsweise bei Waldemar Anton und Gregor Kobel nicht. Die beiden hätte ich jetzt genannt. Ich finde, bei Kobel ist extrem stark, wie er sich zum Ballfernen Spiel beziehungsweise zur Ballnähe positioniert. Er läuft immer die richtigen Winkel oder positioniert sich richtig, damit er gut angespielt werden kann, damit er aber auch gleichzeitig schnell wieder weiterleiten kann. Das macht er überragend gut, fast wie ein Feldspieler, finde ich. Und bei Anton ist es halt so, der da hinten drin, ich meine, was der an, also nicht nur was er abräumt und was er die Zweikämpfe gewinnt, Räume zuläuft, aber einfach das reine Erkennen des Spiels, das Lesen des Spiels, das kann man ja schwer greifen, aber ich finde, bei ihm sieht man es wirklich. Der weiß einfach schon, ähnlich wie Endo auch, deswegen gewinnt der auch so viele Bälle, der Endo, weil er einfach schon vorher weiß, was passieren wird. Das bei Anton finde ich auch der Fall. Der sieht ganz oft schon Dinge, die noch in der Entwicklung sind, wie die kommen werden, höchstwahrscheinlich, ist dann da und kann die Situation entsprechend bearbeiten, klären, abräumen, wie du es auch immer nennen willst.
Jetzt würde ich natürlich müssen wir das an der Stelle natürlich auch über die nicht ganz so guten Aspekte sprechen. Und zwar hat der VfB die vergangenen 4 Spiele verloren. Und viele fragen sich, da bekommt man natürlich auch WhatsApp-Nachrichten nach den Partien, was ist denn da schon wieder los? Fängt das schon wieder an? Ich glaube, da können wir den Großteil der VfB-Fans beruhigen. Ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen. Aber der VfB hat 4 Spiele in Folge verloren. Ja, alles gegen Mannschaften, die vor dem VfB stehen in der Tabelle. Es gab bessere Phasen, es gab ein bisschen mehr schlechtere Phasen. Wie ordnest du diesen Trend ein, den es jetzt zuletzt gab mit den Niederlagen? Ist das etwas, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss, auch mit Blick auf die nächste Saison? Oder sagst du, jo, passiert auch, wenn man diesen Spielplan hat?
Also ich würde sagen, dass es schon, also dass beide Faktoren auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass sowohl die Gegner halt sehr stark waren, gerade auch, wenn man halt das Leipzig-Spiel gesehen hat, da hast du halt keine Chance, wenn du so hinten reingedrängt wirst, wenn der Gegner so ein Gegenpressing spielt, dass du halt einfach nach jedem Ballgewinn sofort Druck hast, dann ist es auch schwierig. Aber ich finde auch, dass schon die Leistung auch nicht so gut war wie in anderen Phasen der Saison. Und ich würde, also hat natürlich auch damit zu tun, dass viele wichtige Spiele ausgefallen sind. Aber ich glaube auch, dass der VfB ein System spielt, was auch nicht optimal auf die Ausfälle von Stützen reagieren kann, weil eben, also das, wo wir am Anfang auch drüber geredet haben, dass eben das System sich auch so ein bisschen nach den Spielern richtet und die Spieler versucht zu unterstützen, dass dann halt, wenn dann diese wichtigen Stützen, an denen sich das System auch ein Stück weit orientiert, wenn die dann fehlen oder wenn mehrere von denen mal fehlen, dann klappt es aus meiner Sicht nicht so gut, dass dann, dass man dann in einer neuen Konstellation direkt auf das gleiche Leistungsniveau kommt. Also selbst wenn dann die Spieler, die neu reinkommen, wenn die dasselbe Leistungsniveau hätten, was sie nicht haben, dann ist es halt immer noch, glaube ich, ein Leistungsabfall.
Ist es aus deiner Sicht dann die Gesamtheit, also die Masse der Ausfälle, oder gibt es wirklich auch ein, zwei Namen, wo du sagst, an denen macht man das besonders fest, dass die fehlen? Mangala, Sosa, Silas, you can name them. Also ist das für dich einfach gerade ein bisschen viel, oder gibt es wirklich den einen Spieler, wo du sagst, yo, da merkt man, dass dem VfB was abgeht?
Ja, es sind ja, also die Lage ist ja schon das so, dass wirklich jetzt konzentriert mehrere Schlüsselspieler einfach ausgefallen sind. Und da macht es, glaube ich, einfach die Masse, dass jetzt Mangala fehlt zum Beispiel, führt dazu, dass du halt eine Doppel-6 Endo Karasor zum Beispiel spielen lassen musst, die halt anders funktioniert, die dann auch noch nicht so gut abgestimmt ist, die nicht, vielleicht auch nicht so optimal zueinander passt. Und dann, wenn dann noch Sosa fehlt, und wenn dann noch Silas fehlt, die halt extrem wichtig fürs Toreschießen einfach waren, dann kann man, glaube ich, sagen, dass es da einfach die Menge an Ausfällen macht.
Wenn man mal jetzt uns in der Hypothese bewegen wollen und sagen, oder wir setzen voraus, nächste Saison, erster Spieltag, Kader, über den wir jetzt gerade sprechen, ist auch noch der Kader, der dann zur Verfügung steht. Ja, also die sind im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Was muss nächste Saison wirklich besser werden, damit ja das große Saisonziel dann auch erreicht werden kann, nämlich erneuter Klassenerhalt? Ja, ist das, muss der VfB an seinem Variantenreichtum arbeiten? Muss er mehr Konsequenz haben in den Dingen, die er sich vielleicht vorbereitet, aber nicht so zu Ende bringt, wie es möglich wäre? Wie siehst du es, Jonas?
Also, ist schwer zu sagen. Also ich finde, dass, also so ein Aspekt, der mir immer im Kopf rumschwirrt, ist, dass ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, ob sich diese, was man ja in der Defensive spielt, ich nenne es immer 3,5er Kette, dass man halt immer so zwischen 3er und 4er Kette schwimmt und manchmal auch eine 5er Kette dann in der Defensive hat. Das sorgt halt für Flexibilität auf jeden Fall. Also wenn du halt irgendwie eine 0815 Viererkette hinten hast, die immer gleich spielt, dann kannst du halt als Gegner auch dir einen Plan dagegen überlegen, relativ leicht, und rausfinden, in welche Räume du spielen musst. Und gegen den VfB ist es halt nicht so einfach, weil die halt Dreierkette, Viererkette, Fünferkette alles abrufen können und auch in einem Spiel alles je nach Situation abrufen können. Nur der Nachteil ist halt, dass es nicht so klar organisiert ist. Also ich finde, man merkt schon relativ oft, dass eben bei der Organisation von dieser Kette, dass da auch viel mehr Fehlerpotenzial liegt, dass da ganz oft oder immer wieder mal, also gerade wenn man auf die Gegentore schaut, einfach nicht klar ist, welcher Spieler muss ich jetzt rausrücken, auf dem Flügel muss ich jetzt eng bleiben. Der verteidigen wir jetzt gerade in der Viererkette, in der Fünferkette, in der Dreierkette, wie ist da die Aufteilung? Und wenn dann halt auch noch dazu kommt, dass das Personal wechselt in der Abwehrkette, dann wird es halt, glaube ich, schwierig, und dann wird man auch defensiv ein bisschen anfällig. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo man, glaube ich, für die nächste Saison irgendwie einen Ansatz oder einen Umgang damit finden muss, dass man da ein bisschen eine Möglichkeit hat, ein bisschen stabiler zu stehen, einfach hinten.
Hat Matarazzo auch also wirklich vom ersten Tag an massiv Fokus draufgelegt. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, Trainingslager Kitzbühel, letzte Saison im Sommer. Da war das eigentlich vom ersten Tag an in allen, sag ich mal, inhaltlich geprägten Trainingseinheiten Thema. Genau das. Also wie organisieren wir das? Wer steht wo? Da wurde dann wirklich, da wurden Hütchen oder Männchen gesteckt, wie so wirklich die alte Schule, so wie sie sich auch noch kennen, ja, von wegen, du läufst da noch, wenn wir im Ballbesitz sind, und der andere läuft noch, wenn wir keinen und so weiter, ja. Also es war wirklich, war aber halt auch notwendig, um sowas, sag ich mal, relativ diffiziles, Jonas hat es ja gerade gut erklärt, ja, von der Organisationsstruktur her, in eine Mannschaft reinzubekommen, in der wenigen Zeit, die du zur Verfügung hast. Du hast ja, sag ich mal, 6 Wochen Vorbereitung, wenn es ideal läuft, ja, mehr hast du ja nicht im Sommer und auch nicht immer jeden da, und dann war das ein ganz großer Fokus damals, ja, und bin gespannt, wie es wird, vor allem auch, weil ein Stück weit, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen vielleicht, natürlich, sag ich mal, die Transferzeit da eine Rolle spielen wird. Welche Spieler kannst du halten, welche nicht? Ja, du hast ja jetzt das, so wie du es jetzt organisiert hast, hast du das ja zugeschnitten auf die Spieler, die du zur Verfügung hast. Wenn sich da jetzt Dinge ändern, letzte Woche haben wir viel über Kempf gesprochen beispielsweise, der ja vielleicht den Verein verlassen wird, oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ hoch, sagen wir es mal so, dann ändert sich ja da was. Dann ist ein Faktor weg, denn mit dem musst du umgehen. Und das wird wirklich sehr spannend zu beobachten sein, was sich da im Sommer tut. Ja.
Ich glaube, das ist ja auch so der Punkt. Man sagt ja nicht umsonst immer das schwierige zweite Jahr für einen Aufsteiger. Und das ist immer so ein lapidarer Spruch. Aber das hängt natürlich auch zu Großzeiten einfach damit zusammen, dass viele dieser 17 Gegner, die du hast, oder sagen wir mal zwei Aufsteiger, also diese 15 Gegner, die du zum zweiten Mal spielst, sich einfach auch einstellen auf das, langsam wissen, was dich erwartet. Und das ist halt etwas, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Vielleicht können wir da ein bisschen einen kleinen Moment wagen und in die Glaskugel schauen, Jonas. Inwieweit besteht denn für den VfB eine Gefahr, dass dieses nächste Jahr wirklich schwierig wird? Auch mit Blick auf die ganzen ganzen Unwägbarkeiten. Also mal abgesehen, Kader, klar, ist die eine Geschichte, aber vor allem mit Blick auf die Varianz, auch die der VfB taktisch hat. Siehst du da eine Gefahr? Also ist der VfB sozusagen diesen Anfangszauber des Aufsteigers irgendwie los? Wie kann er es schaffen, da sich absolut zu etablieren?
Also ich glaube, dass ein wichtiges Asset schon ist, dass diese Mannschaft sehr flexibel Fußball spielen kann. Also das sieht man ja schon, dass die in manchen Spielen wirklich hoch anlaufen, in manchen stehen sie tiefer. Jetzt gegen Leipzig sind sie halt, haben sie den Bus geparkt, können schnell nach vorne spielen, können Flanken, können Standards, also können Dreierkette, können Viererkette, können Fünferkette. Also das ist schon, dieser Fußball ist schon so angelegt, dass er auch flexibel ist und dass er nicht so leicht vorhersehbar ist, dass man jetzt nicht als Gegner die Achillesferse ausmachen kann, auf die man sich dann einstellt. Also die gibt es beim VfB so nicht aus meiner Sicht. Und da muss man, glaube ich, drauf aufbauen und das ja auch so ein bisschen beibehalten und schauen, dass man vielleicht selber dann in dieser Flexibilität ein bisschen mehr Stabilität findet. Und dann wird man, glaube ich, auch schwer ausrechenbar bleiben.
Ich finde ich auch interessant, wenn ich an diese Achillesfersen denke, die Jonas gerade angesprochen hat, Philipp, ne? Weil ich habe immer nur so partielle Achillesfersen beim VfB wahrgenommen in der Saison. Ich erinnere mich, Heimspiel gegen Frankfurt, da lief es mal in der zweiten Halbzeit auf der linken Abwehrseite gar nicht gut, als dann Barkok eingewechselt wurde, da sah Sosa nicht gut aus. Ich erinnere mich aber an das Spiel in Freiburg, da war die rechte Seite des VfB die große Achillesferse, wo irgendwie die beiden Gegentore gefallen sind. Es ist irgendwie unausrechenbar, sowohl was das Gute als auch was das nicht so Gute angeht.
Ist doch auch eine Qualität. Ja. Der Gegner kann sich auf nichts einstellen. Ja. Einer kackt immer irgendwie ein bisschen ab. Ja. Nee, aber logisch. Also das es bleibt hochspannend, was das Thema angeht. Wie gesagt, für mich hängt vieles auch wirklich mit der Transferphase zusammen. Ja. Was kannst du halten? Was bekommst du dazu? Was verlierst du? Und dann, wie das Trainerteam und die Mannschaftsführung sozusagen mit dem Thema umgeht. Wollen wir mal einen Knopf dran machen und wollen uns mal einem Thema widmen, was uns auch die ganze Zeit eigentlich begleitet, zumindest seit 2021. Vereinspolitik und AG-Dinge habe ich hier schön auf unser Zettelchen geschrieben. Ich glaube, die meisten von euch werden es gelesen haben. Es gab ein ausführliches Interview mit dem Präsidenten Klaus Vogt, der zu Wochenbeginn bei Spox und bei Goal Rede und Antwort gestanden ist. Und da war ein interessanter Aspekt von vielen, dass der Präsident gesagt hat, der ja auch gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist, dass man eben dann doch möglichst schnell mit dem Herrn Hitzlsperger verlängern wolle und mit niemandem anderen spreche, außer mit ihm. Also da scheint mittlerweile eine gewisse Professionalität eingezogen zu sein, auf beiden Seiten, die es die letzten Monate nicht immer gab. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das vonstatten geht, denn der Vertrag läuft bis 2022 und ich glaube, da läuft es ähnlich wie bei einem Spieler auch. Da will der Club nicht warten, bis der Ablöse frei auf dem Markt ist. Da wird also wahrscheinlich die nächsten Wochen was passieren. Wir werden sicherlich dranbleiben. Was uns intensiver beschäftigt hat diese Woche, das war natürlich das Thema Präsidentschaftswahlkampf.
Richtig. Was ist denn da passiert? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, Christian, ist ja so, wir haben ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen. Das heißt, Bewerbungsfrist war abgelaufen. 5 Kandidaten haben ihre Unterlagen abgegeben. Sichtung fand statt. Die Unterlagen wurden abgegeben von Friedhild Miller, von Klaus Vogt, von dem Volker C., von dem Kollegen Anders, über den wir gesprochen haben, mit seiner vielfältigen Erfahrung in Südamerika. Und Pierre-Enric Steiger, dem Vorsitzenden der Björn-Steiger-Stiftung, der so diesen Freundeskreis-Background hat. Das sind die 5 Kandidaten. Mit denen hat der Vereinsbeirat jetzt gesprochen diese Woche. Und es scheint so gewesen zu sein, dass wir eine Kandidatin ausschließen können.
Das scheint so zu sein. Dann würden nach Adam Riese noch 4 Kandidaten übrig bleiben. Und das Verfahren, auch für euch da draußen nochmal einfach zusammengefasst, wird jetzt Interviews geben, Gespräche. Und am Ende des Tages steigt irgendwann weißer Rauch auf über dem Roten Haus. Und es gibt 2 Kandidaten, die übrig bleiben werden für die Wahl des Präsidenten bei der Mitgliederversammlung im Juli. Ich glaube, alles andere als Philipp, da sind wir uns einig, eine Nominierung von Klaus Vogt, dem amtierenden Präsidenten, wäre schon ein Riesending. Ich glaube, davon können wir nicht ausgehen oder sollten wir auch nicht ausgehen, sondern schon davon, dass eben Klaus Vogt einer der Kandidaten ist und dann der mögliche zweite Kandidat.
Ja, da gab es ja auch die klaren Aussagen dazu. Ich glaube, von Rainer Wenninger, dem Vorsitzenden des Vereinsbeirats mittlerweile, der gesagt hat, also es gehört schon zu unserem demokratischen Grundverständnis, dass der amtierende Präsident irgendwie zur Wahl stehen sollte. Ne? Nächste Woche werden wir mehr wissen, denn bis Mitte nächster Woche scheint die Entscheidung dann gefallen und auch kommuniziert zu sein. Ne? Also die werden das öffentlich machen. Das war ja relativ gut in den letzten Wochen zu beobachten. Da hat ja ein anderes Transparenzverständnis Einzug gehalten bei dieser Thematik Vereinsbeirat und Kandidatengespräche und so weiter. Und dann können wir in der nächsten Folge, nächste Woche, ausführlich drüber sprechen, wer denn jetzt gegeneinander ins Rennen geht.
So ist es und für euch natürlich der Hinweis, alles rund um das Thema Vereinspolitik, Präsidentschaftskandidaten bei uns in der App MeinVfB Plus. Es gibt bereits auch ein sehr ausführliches Stück unseres Kollegen Marco Schumacher, der hat sich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Könnt ihr, wenn ihr hier einfach ein bisschen weiter runter scrollt, in der App möglicherweise lesen. Ansonsten auch alternativ stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Sollte sich da irgendwas tun, halten wir euch auf dem Laufenden. Von mir auch noch der Punkt, den kann ich einfach auch nur anfügen und dem kann ich einfach auch nur zustimmen. Einfach dieses neue Transparenzverständnis finde ich sehr positiv. Das war nicht immer so. Da muss man nicht übrigens an diesen großen Knall vom Winter denken. Da reicht auch ein Blick zurück auf die erste Runde, als Klaus Vogt am Ende Präsident wurde. Auch da war es nicht immer ganz so transparent. Werden die Namen genannt, werden die Namen nicht genannt und so weiter. Jetzt haben wir sie alle schwarz auf weiß. Auch da sehen wir, dass der VfB einfach ein bisschen anders arbeitet, als es zuvor der Fall war. Halte ich für gut. Und vielleicht noch der Hinweis an der Stelle, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Es ist ja nicht nur das Thema Präsidentensuche beim VfB Stuttgart, was momentan so ein bisschen durch die Gegend wabert, sondern auch eine Neuentwicklung, die dazugekommen ist, rund um das Thema Investorensuche. Dafür, meine Damen und Herren, haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Wir haben sie schon, aber in unserer App MeinVfB Plus, unser Podcast-Spezial, das jeden Freitagvormittag erscheint, da gehen wir ganz intensiv und ganz dezidiert ein auf das Thema Investorensuche und verweisen an der Stelle freundlich darauf, ne Philipp?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Jingle bitte.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
0:1 bei Steinbach-Heiger, 1:3 beim SC Freiburg 2. Diese beiden harten Ergebnisse stehen unter den letzten beiden Auftritten des VfB Stuttgart 2 und Frank Fahrenhorst. Ja, was soll er sagen? Er hat eben nicht das erreicht natürlich, was er haben wollte. Er wollte mit Sicherheit ein bisschen mehr rausholen aus diesen beiden Spielen. Mit dem 1:3 in Freiburg jetzt 14 Uhr unter der Woche gab es einen Stream, zumindest eine Halbzeit lang zu sehen. Hat man ein Stück weit auch den Offenbachern, glaube ich, die letzte Möglichkeit genommen, nochmal ein Wörtchen mitzureden beim Aufstieg aus der Regionalliga. Der VfB bleibt im goldenen Ananasbereich, sage ich mal, in der Regionalliga Südwest. Da geht nach oben nichts, da geht nach unten nichts mehr. Ja, was man da auch sieht, hat man bei Materazzo die letzten Wochen auch immer wieder mal gesehen, da werden jetzt schon Spieler eingesetzt, die halt sonst vielleicht nicht zum Zuge kommen würden. Ein Manu Kober, ein Thomas Castanaras, ein Lukas Laupheimer, die letzten beiden A-Jugendspieler spielen da. Und das ist so, ja, schon auch ein bisschen, wir gucken mal schon auf die nächste Saison. Jetzt am Wochenende kommt der FC Bayern, allerdings nicht aus München, sondern aus Alzenau in Stuttgart vorbei. Das ist der vorletzte Heimspiel, 14 Uhr. Ich glaube, da wird es dann mal wieder mit was mit 3 Punkten. Interessanter bei dem ganzen NLZ-Thema in der letzten Woche waren eigentlich 2 Personalien. Einmal hat man den Nate Weiss geholt aus Nürnberg, einen hochveranlagten Individualtrainer, über den nur das Allerbeste erzählt wird. Auch Spieler, die beispielsweise schon mit ihm oder unter ihm gearbeitet haben und einen Riesensprung gemacht haben, schwärmen da. Ich habe mit einem Kollegen sprechen können, der jetzt einen Spieler betreut hat, der jetzt in England spielt, der gesagt hat, die Wochen, Monate mit Weiß in Nürnberg haben mich extrem weitergebracht. Allerdings die spannendere Personalie fast noch, finde ich, ist Andom Gebru. Den hat Thomas Krücken, ihr erinnert euch vielleicht, ja schon so ein bisschen bei uns angekündigt im Podcast. Die nächsten Wochen werden da ein paar Sachen passieren, ein paar Personalien entschieden werden. Das ist jetzt passiert. Andom Gebru kommt von den Wolverhampton Wanderers zum VfB Stuttgart und übernimmt die Leitung im NLZ für das ganze Thema Scouting, Datenanalyse. Jonas, ja auch schon ein bisschen so dein Gebiet, haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen. Wie ist das? Also allein, dass du jetzt Doktorand in so einem Thema sein darfst, sein kannst, und auch jetzt, dass solche Personalien in Nachwuchsleistungssendungen immer größere Rollen spielen und auch in Trainerteams, da ist schon, das ist schon die Manifestierung eines Trends. Oder kann man überhaupt noch von Trend sprechen, dass das ganze Datenthema jetzt mal in all seinen Facetten nicht drauf eingehen, aber das ganze Datenthema im Fußball eine immer größere Rolle spielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Stück weit ist es schon ein Thema, aber es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel, viel größer werden. Also das ist gerade erst alles im Kommen. Also es gibt Startups, die versuchen, diese Tracking-Systeme zum Beispiel in die Breite zu bringen, in den Amateurfußball zu bringen. Und das heißt, es fallen immer mehr Daten an, wenn das halt mal wirklich in der Breite angekommen ist. Und dann gibt es immer noch, das weiß ich eben, weil ich selber an solchen Sachen arbeite, was die Analyse von diesen Daten angeht, ist halt noch wahnsinnig viel Potenzial da. Und wenn das halt ansatzweise ausgeschöpft wird in den nächsten Jahren, dann wird es dann nochmal einen richtig großen Schub geben. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall eine positive Erscheinung, dass der VfB das Thema im Visier hat und da auch hinterher ist.
Ist, glaube ich, tatsächlich, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, das größere Thema mittlerweile. Die Daten werden ja erhoben, die sind da, die werden jeden Tag produziert, im Training, im Spiel, in Leistungstests, in was weiß ich. Aber was fängst du mit den Daten an? Wie liest du sie aus? Wie setzt du sie ein? Wie definierst du Felder, die bringen uns was und nicht? Ja, da sind zum einen Experten gefragt, wie Andom Gebru einer ist. Da sind zum anderen aber auch wahrscheinlich so Themen wie KI gefragt. Das kann ja nicht immer nur ein Mensch machen. Das muss ja irgendjemand, also brauchst du ja wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, irgendeinen Algorithmus oder whatever, der für dich sucht, der für dich Auffälligkeiten sucht, im positiven, negativen Sinne, mit denen du dann arbeiten kannst, oder?
Genau, also du brauchst halt wirklich, das sind bei diesen riesigen Datenmengen, die auch, was ja auch Daten aus verschiedensten Quellen einfach, diese Positionsdaten aus verschiedenen Spielen von verschiedenen Anbietern, hast vielleicht noch irgendwie ja, die klassischen Daten, Pässe, Schüsse und so. Und um das alles irgendwie zusammenzubringen und daraus wirklich Erkenntnisse zu gewinnen, die ja nützlich sind für Leute, mit denen Leute was anfangen können. Da brauchst du halt auf der einen Seite Leute, die das technisch machen können, die halt so Techniken wie KI beherrschen und fortgeschrittene Algorithmen sich dafür überlegen können. Und auf der anderen Seite halt auch die Leute, die sich im Sport auskennen, die wissen, worauf es ankommt und die es dann auch leiten können. Und im besten Fall hast du halt Leute, die beides können und die dann eben diese Sachen in der praktikablen Form voranbringen können.
Das finde ich nämlich auch, das ist der Punkt, ein ganz wichtiger, dass es auch dieses Gerede von diesen Laptop-Trainern und so, das ein bisschen despektierlich klingt, aber das eine kann ja nur mit dem anderen funktionieren. Es muss ja Synergien geben, die genutzt werden können. Zum einen die Expertise, wie erhebe ich Daten, wie werte ich Daten aus und dann aber auch dieses fußballspezifische Wissen, ohne das geht's ja nicht. Und wenn du dann Trainer hast, die das beides miteinander vermengen können, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, da geht's dem VfB nicht zu schlecht. Ich glaube, so viel können wir sagen. Vielleicht ist der Trainer, der bald dann im Sommer zum FC Bayern München wechselt, so ein bisschen der Vorreiter in der ganzen Geschichte. Korrigiert mich, wenn ich daneben liege, das ist zumindest mein Eindruck. Also das wird immer wichtiger und das hat Jonas, finde ich, völlig treffend. Ja,
aber selbst Nagelsmann sagt, es ist Daten und das ist das eine, aber auch der Umgang mit den Menschen wird immer wichtig bleiben. Also du brauchst schon eine Balance irgendwo, ja. Ich finde es halt spannend, wie viel da gerade passiert. Als ich Matarazzo vor 2-3 Wochen in der Pressekonferenz die Frage dahingehend gestellt habe, hat er auch gemeint, die Daten, das sind the next frontier, also die nächste Grenze, der nächste große Entwicklungsschritt, der passieren wird im Sport, wenn das jetzt mal entschlüsselt wird oder auf einen Weg gebracht werden kann, der uns nach vorne bringt. Und bei aller Datenfixierung, bei allen Personalien im NLZ, die toll und interessant sind und den VfB weiterbringen sollen und können, muss man auch immer bedenken, das Ganze ist ja kein Lichtschalter. Also du knippst das jetzt nicht an und dann funktioniert es ab morgen. Der Herr Gebru fängt jetzt am 1. Juli an zu arbeiten und am 2. kleppert's. Das funktioniert ja nicht. Ja, du brauchst ja Zeit, das muss sich entwickeln. Diese Personen müssen diese Zeit auch bekommen und dann kann man vielleicht in einem Jahr über erste zarte Ergebnisse dieser Maßnahmen sprechen, die jetzt getroffen werden. So, ja, das ist darf man bei all dem nicht vergessen. Gut, Ausstieg aus unserem NLZ Newsflash diese Woche sind zwei Personalien. Wir haben einmal den Kollegen Rios Alonso, der mit den eingangs schon erwähnten Kickers Offenbach nicht nur ein bisschen, sondern recht heftig flirtet. Also der Vertrag läuft aus des variabel einsetzbaren Defensivspielers beim VfB 2. Der wird den Club aller Voraussicht nach verlassen. Und wer dazugestoßen ist, das ist schon offiziell, das ist Luca Bazzoli, ein 20-jähriger Deutsch-Italiener, defensiver Mittelfeldspieler, auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Und wer die Bilder gesehen hat von der Vorstellung, ein ordentliches Tier für sein Alter, da bin ich sehr gespannt.
Fun Fact, Luca Bazzoli, auch jemand, der durchaus dem gesunden Zweikampf nicht ganz abgeneigt ist. Er ist nämlich im Regionalligaspiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem VfB 2 mit glattrot vom Platz geflogen und hat da so ein bisschen seine erste Duftmarke gesetzt. Also da weiß der
das VfB, was das war quasi das Bewerbungsschreiben, Christian.
Genau.
Nein, aber auch da in dem Kader ist natürlich extrem viel los. Bart Schuber wird gehen, ja, Mark Stein, der Elder Statesman Kapitän, verletzungsanfällig, verpasst schon weite Teile der Rückrunde. Dann hat man Aidonis, der vielleicht verliehen werden könnte, um Erfahrung zu sammeln. Maglica, der immer mehr bei der ersten Mannschaft eingebunden werden soll. Also da ist viel los und da tut natürlich so eine Maschine, sage ich jetzt mal, im Defensivbereich der Mannschaft für die nächste Saison sicherlich gut. So, das war's. Jetzt lass uns mal auf die famose Rückkehr des Markus W. schauen. Ich sehe den Christian schon jubeln hier im Videobild. Markus Weinz hier kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und das nicht ganz unironisch nach seinem letzten Auftritt auf der anderen Seite, nämlich in Augsburg. Da war er noch VfB-Trainer, das ist knapp 2 Jahre her. 0-6 hat es da gescheppert. Ich erinnere mich an den Tag noch, wie, glaube ich, jeder andere, der es mit dem VfB hält. Es ist eingebrannt für immer, dieser Nachmittag. Und Christian, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass du einer der Kollegen warst, die diesen Tag covern durften. Erzähl doch mal ein bisschen.
Es war der 20. April 2019. Ich bin losgefahren, wie so oft, zum Einsatz-Auswärtsspiel nach Augsburg mit den Kollegen Preis und Pfisterer damals noch. Und wie du sagst, ist ein Tag, der sich, glaube ich, bei jedem eingebrannt hat. Fan, wir Journalisten, die das begleiten, den Verantwortlichen im Verein, das war ein Wahnsinn. Es war das ganze Wochenende schon so ein bisschen komisch. Ich glaube, da erinnert sich jeder dran, noch eine ganz interessante Pressekonferenz, die Markus Weinzierl vor dem Spiel gegeben hat. Da hat man schon gemerkt, so okay, hier geht jemand all in. Also hier sagt jetzt jemand, okay, entweder wir gewinnen das Ding jetzt 4-0 oder wir verlieren es halt 0-6 und letzten Endes ist es Letzteres geworden. Ein desaströser Auftritt von der ersten bis zur letzten Minute. Ich würde von mir aus meiner persönlichen Warte sagen, einer der schlimmsten Tage aus sportlicher Sicht, seit ich den VfB begleite, journalistisch. Und die Pressekonferenz danach, der kleine stickige Raum in den Augsburger Katakomben, brechend voll. Sky Sport News hat sich kurz entschlossen, das Ding live zu übertragen, die Pressekonferenz mit Weinzierl und Martin Schmidt, der damals neuer Trainer beim FC Augsburg war und aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskam. Das war so eine ganz skurrile Situation. So Martin Schmidt grinst sich ständig eins und Markus Weinzierl, das hast du dann eigentlich gewusst, es ist vorbei. Bei Junimond und wir sind dann aus Augsburg zurückgefahren. Ich habe noch mein Laptop und mein Equipment wollte ich einfach noch im Pressehaus in Möhringen kurz ablegen. Und dann kam dann eben doch noch die Nachricht der Entlassung von Markus Weinzierl noch am Abend. Also da hat man gar nicht erst noch gewartet auf den Sonntag 10 Uhr, damit das irgendwie auch live im Doppelpass irgendwie analysiert werden kann. Nein, noch schön Samstag 21:30 und dann gab es ein paar Überstunden für die Kollegen Preis, Pfisterer und alle haben sich noch irgendwie eingeschaltet. Bis 12:30 haben wir dann noch gearbeitet. Ein Tag, den ich nicht hätte haben müssen, der aber sehr prägend war, ich glaube, für viele beim VfB. Wie die Geschichte weitergegangen ist, wissen alle. Und wie du gerade gesagt hast, es ist nicht ganz unironisch, zum Glück hast du nicht unerotisch gesagt übrigens, nicht ganz unironisch.
War knapp.
Dass Markus Weinzierl wirklich nach diesem 0-6 beim FC Augsburg jetzt ausgerechnet, also wenn dieses Wort mal passt, dann jetzt zum VfB zurückkehrt, Freitagabend. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hört man das so ein bisschen raus, ich sehe dieses Spiel am Freitagabend als ein Stück weit Traumabewältigung, wenn das Ding gut geht. Also ich wünsche mir echt einen Sieg am Freitag. So.
Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Ne?
Ja.
Jonas, deine Erinnerung, hast du sicherlich doch auch eine an diesen Tag, oder? Das vergisst man doch nicht so schnell.
Ja, also meine Erinnerungen sind halt eher wieder wie das Spiel so aus analytischer Sicht gelaufen ist, Umstellung 5-2-1-2, Flügel nicht richtig verteidigt bekommen und so, das war auch fußballerisch einfach, keine Glanzleistung.
Es war ja die gesamte Zeit, also ohne jetzt die große Nachtreternummer zu machen, aber das war ja wirklich eine Zeit. Markus Weinzierl ist gekommen als Nachfolger für Taifun Korkut und hat ja dann erstmal eine richtige Negativserie gestartet. Ich glaube, da gab es 0-4, 0-4, 0-3 irgendwie. Das waren so die ersten Ergebnisse von Markus Weinzierl. Und wie du sagst, und deswegen haben wir eigentlich auch dich jetzt reingenommen, Jonas, weil du auch die Zeit ja schon ein bisschen verfolgt hast und wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mehr diese Woche von dir als nur den Vorausblick auf den FC Augsburg, weil du uns natürlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen kannst. Du hast es gerade ein bisschen angerissen. Wofür oder was ist das, was dir in Erinnerung bleibt, wenn du an Markus Weinzierl beim VfB denkst? Ist es diese konsequente Inkonsequenz oder wie würdest du es bezeichnen?
Man könnte es auch positiv formulieren, dass man sagt, es war taktisch eine sehr lebendige Zeit, könnte man auch sagen.
Sehr schön.
Also ich finde auch, ein Vorwurf, den man ihm nicht machen kann, ist, dass er sich nicht mit den Gegnern beschäftigt hat und dass er keine Ideen gehabt hätte. Also ich finde, da hat man schon gesehen, dass die Umstellungen, die vielen Umstellungen, die es gab, dass sie nicht ideenlos waren, sondern dass da schon immer irgendwie ein Gedanke dahinter gesteckt hat. Ob der dann aufgegangen ist oder nicht, ist dann eben die andere Frage. Und so war das dann halt auch. Das war dann eben dieser ganz komische Schlingerkurs, wo man wirklich komplett durch alle möglichen Systeme mal alles mal ausprobiert hat und dann
Ich finde ja die spannende Frage die können wir jetzt halt alle nicht beantworten, aber die wirklich spannende Frage ist doch, kann man diese Schablone 1-1 jetzt auf Markus Weinzierl in Augsburg nach 2 Jahren Pause drauflegen? Ja, da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt am Freitagabend zu sehen sein wird. Ja, und auch dann in den kommenden zwei Spielen vielleicht noch. Der hat ja einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr. Das heißt, er hat auch Zweitliga, sollten die absteigen, wird er trainieren dann bei denen. Also, ich kann mich eben auch noch ganz gut daran erinnern an diese Zeit. Und da war, also, Jonas hat das, er ist ein helflicher Mensch, deswegen hat er das jetzt gerade so ausgedrückt, wie er es getan hat. Ja, aber man kann halt auch von, also wenn du halt so viel versuchst und nichts funktioniert, dann kann man halt das so ausdrücken, wie Jonas es getan hat. Man könnte aber auch sagen, es ist halt eine völlige Konzeptlosigkeit irgendwo dahinter gewesen. Es gab keinen roten Faden. Und das hat schlussendlich, glaube ich, auch die Mannschaft gekillt. Ja, weil die einfach nichts mehr hatten, an das sie sich halten konnten. Keine Systematik, nichts Einstudiertes, was klar Bestand hatte die letzten Wochen, Monate, sondern der hat einfach jede Woche irgendwas versucht und es wurde immer wilder und wilder hinten raus. Also da bin ich, und das bringt mich jetzt auch zum nächsten Punkt, Chris. Das ist eine absolute Wundertüte jetzt da am Freitagabend, also der Gegner. Augsburg war eine Mannschaft bisher in der Saison, die, finde ich, mit am klarsten einzuschätzen war, von ihrer taktischen Anlage her, von ihrer Systematik, wie die Fußball spielen. Und das jetzt komplett weg. Ja, der VfB spielt zum ersten Mal in dieser Saison gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer. Bisher war es ja immer so, dass die Trainer dann erst angefangen haben nach dem VfB-Spiel. Ja, 4 Stück an der Zahl. Und das wird super, super spannend zu sehen sein. Für mich ganz klar das Schwerste der letzten 3 Spiele. Wie seht ihr es?
Ja, das ist wahnsinnig kompliziert. Ich kann mich noch daran erinnern, Jonas, wir haben auch vor der Aufnahme kurz schon gequatscht, das Hinspiel in Augsburg, das war für mich eines der dominantesten Spiele des VfB Stuttgart in dieser Saison. Da war der FC Augsburg wirklich so dermaßen unterlegen. Es gab so dieses kurze Aufflackern, die haben das 1-2 geschossen direkt nach der Pause, aber selbst dann hat der VfB wieder aufs Tempo gedrückt. Das Ding, also für mich war das einer der besten Auftritte, mit übrigens auch, wer sich erinnert, sehr, sehr schönen Toren, Sosa auf Silas, Castro, Didavi und. Aber das bringt ja jetzt alles nichts. Das heißt, oft ist es auch so, und wir haben das ja auch mitbekommen, dass Pellegrino Matarazzo einer ist, der immer viel aus den Hinrundenspielen versucht zu ziehen. Das ist in dem Fall, Jonas, obsolet eigentlich. Oder gibt es irgendwas, wo du uns sagen kannst, hey, ich kenne die Spieler des FC Augsburg, ich kenne jetzt den Trainer, irgendwie kriege ich das zusammen, so erwarte ich den Gegner. Also jetzt hast du quasi die Chance, eine Live-Taktik-Analyse.
Ja, also Augsburg war ja, ich würde es wie Philipp sehen, dass Augsburg wirklich eigentlich sehr klaren Fußball gespielt hat, meistens 4-4-2, Pressing, sehr physischen Fußball, schnell nach vorne. Und dann haben sie halt so ein paar einzelne Spieler, die dann auch für die spielerischen Momente sorgen können. Also so ein Spieler wie Ruben Vargas zum Beispiel oder auch Jeffrey Haueleo, der, finde ich, ein sehr spielstarker Innenverteidiger ist, der gute Vertikalpässe spielen kann.
Und im Hinspiel gesperrt war übrigens.
Genau, der war nämlich im Hinspiel gesperrt. Und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht so ein paar Elemente übernehmen werden, die man von Weinzierl auch schon beim VfB gesehen hat, dass man vielleicht so über Vertikalpässe dann versucht, so die Bewegung der Offensivspieler einzusetzen, schnelle Weiterleitungen, so ein ganz gut abgestimmtes Offensivspiel irgendwie versucht aufzuziehen, weil halt auch die Spieler nicht so die technischen Fähigkeiten haben, um jetzt mit Einzelaktionen was zu machen. Defensiv werden sie wahrscheinlich auch, also Augsburg ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall fit ist. Das ist ja auch was Mainz hier beim VfB nicht hatte. Also da hat man schon relativ klar gesehen, dass die athletisch nicht auf dem Niveau waren. Das Problem wird er jetzt nicht haben. Und da werden sie halt auch, nehme ich an, werden sie es solide machen, auf die eine oder andere Art.
Also ich habe heute Morgen das ein oder andere gelesen noch rund um den FCA und vom Trainer Weinzierl. Und eine Aussage blieb hängen, die können wir jetzt eigentlich ganz gut in diesen Kontext zumindest versuchen einzubetten, ist nämlich die, es bringt jetzt nichts, irgendwas Verrücktes zu machen. Ja, also ich denke, das hat ja Jonas gerade auch angedeutet, der wird sich anschauen, was habe ich, was haben die bisher gemacht, was kann ich in den 8 Tagen, sind es glaube ich, die hat er jetzt mit teilweise 2 Trainingseinheiten, was kann ich da probieren, wo kann ich ansetzen. Das wird relativ überschaubar sein, nehme ich einfach mal an. Und dann bringt er die morgen da, morgen, ja, ihr hört es am Donnerstag, wir nehmen Mittwoch auf, am Freitagabend bringt er die da auf den Platz nach Stuttgart. Und dann bin ich mal gespannt.
Mit der Kondition übrigens war noch ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist. Ich meine, der FC Augsburg ist einer der Vereine, der auch sehr häufig trifft, auch in der Schlussviertelstunde mit dem VfB zusammen sind das zwei der Vereine. Ich weiß nicht, ob es die zwei Vereine sind, aber auf jeden Fall zwei der Vereine, die sehr, sehr häufig in der Schlussviertelstunde noch zugegen sind. Also der VfB täte gut daran, sich einen guten Vorsprung zu erarbeiten.
Lass uns doch mal in den letzten Minuten dieser Sendung, die wir noch haben, nochmal auf den VfB gucken. Also erstmal, wir haben das Lazarett, das sich nicht wirklich lichtet. Also da fallen einige Spieler safe aus. Die Langzeitverletzten Eklar braucht man nicht aufzählen. Castro wird nicht spielen können, laboriert weiter an muskulären Geschichten. Der Kollege Cissé wird es schwer haben. Mangala González wird nicht reichen. Ahamada rot gesperrt, Sosa am Montag wieder eingestiegen, am Montag gleich wieder ausgestiegen, soll an diesem Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren, aber auch relativ auf der Kippe. Also die Truppe stellt sich ja fast von alleine auf, oder? Wenn ich die mal so durchgehe. Also Abwehr eh klar, ja, Kobel, Mavropanos, Anton Kempf, Endo. Spannend für mich eigentlich nur zwei Personalien. Wen stellst du neben Endo? Und wer kommt auf die Doppel-8, Doppel-10, Schrägstich, neben Förster? Du hast die Außen besetzt, Massimo und Koulibaly, Kalajdzic ist gesetzt. Korrigiert mich aber, die zweite Position auf der Doppel-6 neben Endo und die Position neben Förster sind die einzigen beiden, wo wir drüber reden können, oder? Was meint ihr?
Sehe ich auch so. Und wen stellt Jonas Bischofberger auf?
Schwierig. Also
ich tippe auf Karasor übrigens.
Ja, also ich habe auch schon erwähnt, so die Doppel-6 Karasor Endo gefällt mir nicht so gut. Ich finde, die sind sich einfach zu ähnlich. Die nehmen sich dann selber die Aktionen weg, die ihnen halt am besten liegen. Deswegen würde ich halt eher zu so einem zu einem Achtertypen irgendwie tendieren.
Glaubt ihr, es ist eine realistische Variante, weil das zuletzt in den Spielen mehrfach probiert hat damit oder phasenweise ist die Raute, dass du sagst, du spielst mit einem einzelnen Sechser, Endo in dem Fall, lässt die Raute außen in der Besetzung Massimo Koulibaly, zentral hinter den Spitzen wäre Förster und dann hättest du einen zweiten Stürmer, der auch hängend spielen könnte. Hättest du mit Klimowitz und mit Didavi zwei Kandidaten. Neben Förster, natürlich. Oder vor Förster, mit Förster, um Förster rum, wie man immer das nennen möchte.
Das ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, ehrlich gesagt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich sag mal so, wenn es passiert, dann wird es mal wieder Zeit für eine Getränkelieferung, weil das wäre dann ein Volltreffer für Philipp Meisel. Also ehrlich gesagt, ich sehe es eigentlich nicht. Ich fände es jetzt auch ein bisschen fancy in so einem Spiel gegen eine Mannschaft mit einem neuen Trainer auch was komplett Neues auszuprobieren, aber auf der anderen Seite wäre es so ein bisschen umgekehrte Philosophie fast. Also vielleicht denkt Pellegrino Matarazzo da auch schon einen Schritt voraus. Ich weiß nicht. Jonas?
Ja, also wäre auf jeden Fall, wäre glaube ich recht offensiv, aber
ja, ja, das ist es ohne Frage.
Ich würde es mir gerne angucken.
Ja, das ist es ohne Frage, ja. Und also wenn wir jetzt bei der Variante mit Doppel-6 bleiben, mit den Wingbacks außen, dann ja, bleibt ja eigentlich gar nichts außer Karasor. Clement kann das spielen, hat das aber schon ewig nicht mehr getan und hat einfach extrem wenig Spielpraxis, noch weniger als Karasor das hat. Und für die Position dann vorne auf dieser 8-10er-Switch-Geschichte neben Förster würde ich dann fast auf Didavi gehen, der in solchen Spielen, wo es dann auch mal zugehen kann, wo man Erfahrung braucht, vielleicht dann eher der Kandidat ist als Teto Klimowitz.
Sehr wichtiger Punkt. Und was für Daniel Didavi und oder in meinen Augen übrigens auch für Philipp Clement sprechen würde, wäre, dass es ein Spiel wird. Also ich erwarte kein schönes Spiel. So, ich erwarte jetzt mal wirklich so ein schönes Freitagabend Special Interest Spiel, das bis auf die Fans des VfB und den FC Augsburg nicht ganz so viele vom Hocker reißen wird. Aber Philipp Clement ist eigentlich eine interessante Personalie, weil du kannst so ein Spiel durch Standards entscheiden. Und wenn es etwas gibt, was Philipp Clement gut kann, dann sind Standards. Und eingedenk der Tatsache, dass du Borna Sosa wahrscheinlich nicht dabei hast, Gonzalo Castro wahrscheinlich nicht dabei hast, das sind alles die guten Standardschützen des VfB, wäre das vielleicht sogar eine Option. Also Philipp Clement halte ich nicht ganz für ausgeschlossen, auch wenn es so ein bisschen out of nowhere käme.
Wir werden uns überraschen lassen müssen. Wir können jetzt hier noch eine Weile in unserer Tütensuppe mit möglichen taktischen und Aufstellungsvarianten rumrühren. Aber ich glaube, zu dem finalen Ende wird man nicht kommen, außer dem einzigen Fazit, dass wenn die Hertha am Donnerstagabend das nicht für den VfB klar macht, indem sie gegen Freiburg nicht gewinnt, dass der VfB dann echt gut beraten ist, endlich diese Riesenhürde von 40 Punkten mal zu überschreiten, ja, um den Klassenerhalt auch rein rechnerisch völlig klar zu machen, aber auch eben, um ja einfach da über diese Schwelle zu treten. Ich glaube, das wird wirklich mal Zeit, zumal nach 4 Pleiten in Folge. Ich sag erstmal herzlichen Dank, Jonas. Das war wie immer sehr stabil abgeliefert. Wir haben nichts anderes erwartet natürlich, ja, aber trotzdem kann man es ja mal erwähnen.
Ja, sehr gerne. Also danke, dass ich mal wieder mit euch quatschen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wir, Philipp, du und ich, wir nehmen dann in der nächsten Woche wieder auf die neue Folge und haben dann wirklich auch wieder richtig was Handfestes, ne? Ein Bundesligaspiel, auf das wir zurückschauen können. Markus Weinzierl an der Seitenlinie. Fußballherz, was willst du mehr?
Nee, da kann man eigentlich nicht allzu viel mehr erwarten. Wir hoffen euch, da draußen hat es Spaß gemacht. Ihr habt jede Menge mitgenommen. Jonas, es gilt natürlich, A, die Leute werden dich weiterhin hören, jede Woche mit einem kleinen Beitrag zum kommenden Gegner, aber wir sprechen auch wieder die Einladung aus, so wie beim letzten Mal auch, dass wenn wir die Gelegenheit haben und können schon auf ein bisschen was zurückblicken in der neuen Saison und dann mal so ein erstes Fazit ziehen zu Matarazzo und seinen Jungs, dann hätten wir dich gerne wieder hier und freuen uns dann, dass du mit deiner Expertise uns so ein bisschen einen Einblick gibst in diese, jetzt so ein Kreideding, Taktiktafel rund um den VfB Stuttgart. Herzlichen Dank an euch da draußen gilt, ihr kennt unsere sozialen Netzwerke, schaut da vorbei, abonniert den Newsletter, abonniert das Abo, vor allem wenn ihr den Podcast Spezial hören wollt, den wir jetzt gleich aufnehmen im Nachgang für Freitagmorgen, und ansonsten Insta, Facebook, Twitter, you name it, kommt vorbei, lasst ein Like da, kommentiert, fragt, nervt uns mit allem, was euch auf dem Herzen liegt. Ich sag danke, Jonas, danke, Christian, und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüssi.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.